So, willkommen zur heutigen Sitzung. Ich darf Sie nochmal auf diese Tagung hinweisen. Ich glaube, es haben sogar schon Teilnehmer von Ihnen sich dafür angemeldet. Schauen Sie mal, ob es für Sie zeitlich sich einrichten lässt. Ich glaube, es könnte für Sie interessant sein. Dann gehen wir heute wieder über zu Rahel Yeggi. Was versteht Rahel Yeggi mit einer Lebensform? Würden wir uns fragen. Inwiefern lassen sich Lebensformen kritisieren bzw. normativ bewerten? Es gibt eine Stelle in den heutigen Zitaten, wo Rahel Yeggi sich implizit von Michael Thompson abgrenzt. Müssen wir mal schauen, wie sie das macht. Scheint mir jedenfalls so zu sein. Und das ist eben diese Frage, wie sich ihr Begriff der Lebensform zu den bisher behandelten bei Wittgenstein, Fruit und Thompson verhält. Mir scheint, dass ihr Lebensformbegriff am nächsten Leben von Wittgenstein kommt, obwohl Wittgenstein ja gar nicht von Kritik spricht. Aber ich glaube, mir scheint, dass Fruit und Thompson für sie nicht so zentrale Anknüpfungspunkte sind. Das ist sie nochmal. Und ich darf auch schon hinweisen, es gibt immer im Philosophischen Jahrbuch, das ist eine Zeitschrift, gibt es jetzt eine neue Jahrbuch-Kontroverse, die also ich als Redakteur jetzt initiiert habe. Und da wird Rahel Yeggi den Initiativaufsatz schreiben zu dem Thema des Seminars. Also was ist eine Kritik der Lebensform? Und dann werden in den darauffolgenden Heften, das wird sich aber jetzt im Jahr 2018 abspielen, 2018-19, werden dann recht bekannte Philosophinnen und Philosophen auf ihren Initiativartikel replizieren und den kritisieren. Und dann wird sie in einer zweiten Runde darauf wieder Bezug nehmen. Also schauen Sie mal, das Philosophische Jahrbuch hat hier eine neue Jahrbuch-Kontroverse mit dieser Philosophin hier. So, jetzt wollen wir uns mal fragen, was ist eine Lebensform? Ist es was Natürliches oder nicht? Sie sagt eher nichts Natürliches. Wir haben gesehen, das, was Rahel Yeggi zum Begriff der Lebensform sagt, dass in gewisser Hinsicht Hegels objektiven Geist. Ich habe deswegen auch auf die Tagung nochmal hingewiesen, weil es da auch zentral um Geist geht. Wer von Ihnen kann sagen, was nach Hegel der objektive Geist ist? Haben Sie eine Idee? Was macht der? Was ist der? Wo zeigt er sich? Wie unterscheidet er sich?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, unterscheidet er sich vom subjektiven Geist, der mehr das Individuum betrifft, seinen Willen, seine Rationalität, sein Bewusstsein. Der objektive Geist, der spielt dann um Kollektive, um die Sittlichkeit, um kollektive Gebilde wie ein Staat, wie eine Institution, wie eine Exekutive, zum Beispiel Polizei. Darin zeigt sich dann der objektive Geist.
Genau, also objektiver Geist, da wird irgendwas manifest, da bleibt es nicht nur im Subjekt drin, sondern da wird das intersubjektiv greifbar, ich kann auch sagen Manifestation, das wird jetzt auch in diesem Zitat deutlich und wir haben auch den subjektiven Geist. Das wäre eher so was wie moralphilosophische Sachen, also Maximenprüfungen, Gewissen, solche Dinge, die mag Hegel überhaupt nicht. Beziehungsweise will sie nicht abschaffen oder ausschließen, sondern will sie aufheben. Will sie integrieren in einen größeren Kontext. Das ist nur das an sich, das nicht zum Bewusstsein gekommen ist, das für sich sein. Und das an und für sich sein, das Absolute, ist dann der absolute Geist. Aber auf den müssen wir hier nicht eingehen. Das wäre dann eine Sache der Theologie, der Ästhetik oder auch der Philosophie. Wir haben hier ja Philosophie. Aber das ist eben eine philosophische Vorstellung, die sich sehr stark orientiert an dieser antiken Metaphysik, also dieser Universaltheorie. Und das haben wir ja bei uns jetzt hier nicht so im Fokus. Das objektiver Geist, da sieht man wieder, Rahel Jeggi, er hat einen Bezug zu dieser Frankfurter Schule, die ja durch Hegel geprägt ist, Linkshegelianer, Rechtshegelianer, ist eher linkshegelianisch, sie steht dann im Kontext. Sie sich mal vor, die Rede von Lebensform bezieht sich, so wie ich, ja, Rahel Jeggi, sie verstehe, auf kulturell geprägte Formen menschlichen Zusammenlebens, Ordnungen menschlicher Koexistenz, die ein Ensemble von Praktiken und Orientierungen, aber auch deren institutionelle Manifestation und Materialisierung umfassen. Unterschiede in Lebensformen drücken sich also nicht nur in unterschiedlichen Überzeugungen, das wäre jetzt subjektiv, ich würde jetzt nicht sagen subjektiver Geist, aber nicht nur in der subjektiven Strukturen aus, Wertorientierung und Einstellung aus, das könnte man sagen, ist der subjektive Geist, so ein bisschen mit Hegel. Sie manifestieren und materialisieren sich vielmehr in Mode, Architektur, Rechtssystemen, damals Rechts, objektiver Geist und Weisen der Familienorganisation. Also auch die Familie ist für Hegel eine Form, sogar die erste Form des objektiven Geistes. In jenem von Musil sogenannten dauerhaften Stoff von Häusern, Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen, der unser Leben ausmacht. Also, wir hatten das ja ganz zu Beginn, das ist ganz einfach. Sie steigen in der U-Bahn-Haltestelle Universität aus, Sie wählen den Nordausgang und dann haben Sie die Wahl zwischen zwei Lebensformen. Entweder Sie wählen den linken Ausgang, also wenn Sie nach Norden laufen, oder Sie wählen den rechten Ausgang. Können Sie mal eine Studie machen, Sie stellen sich einfach in die Mitte und Sie raten mal, wer wird jetzt links hochgehen, wer wird rechts hochgehen. Das ist ganz einfach. Das ist Lebensform. Und also es geht um die Manifestation, das muss ich irgendwie zeigen. Und sie hat hier das Beispiel von roten Cowboystiefeln. Rote Cowboystiefel, das ist nicht irgendwie so eine willkürliche Wahl von irgendwelchen Accessoires, die da rumliegen. Ich habe sonst nichts anderes im Schrank gehabt, habe ich halt die roten Cowboystiefel angezogen, sondern wenn ich rote Cowboystiefel anziehe, was will ich damit dann ausdrücken? Was manifestiert sich im roten Cowboystiefel? Was will ich sagen? Sie sagt das auch in dem folgenden Zitat. Wenn ich jetzt da mit roten Cowboystiefeln hier reingelaufen bin, würde ich nie machen. Und wenn ich das täte, was würden Sie dann denken? Was will dieser Dozent damit aussagen? Also was für eine Lebensform, sagen wir es dahinter.
Also eine Art Statement.
Ja. Und was wäre das Statement bei roten Cowboystiefeln?
Das ist illegal, ist, was wir von der harmonischen...
In meinem Fall wäre das so. In meinem Fall wäre das so, ist richtig. Aber gemeinhin, wenn Sie jetzt mal denken an Elvis Presley oder solche Leute, da würde man dann eben denken, das ist eine besondere Form von Männlichkeit, von Freiheitsverständnis, von Unabhängigkeit. Unabhängigkeit haben Sie erwähnt, ne? Also mir ist es egal, was Sie denken von mir. Ne? So, das soll natürlich nicht der ursprüngliche Sinn sein, sondern der ursprüngliche Sinn, wie Sie auch noch sagen, wird es eben der Männlichkeit, Freiheit, also solche bisschen Klischees könnte man auch so sagen. Okay, darum geht es ihr also. So, jetzt lesen wir mal weiter. Vielleicht mal, wollen Sie gerade mal reden?
Okay. Als Formen, in denen gelebt wird, gehören Sie, Hegel verstanden, zur Sphäre des objektiven Geistes oder auch, mit Hannah Arendt gesagt, zur spezifisch menschlichen Welt, in der sich das Menschliche im Gegensatz zu anderen biologischen Leben abspielt. Lebensformen, so wie hier von Ihnen die Rede sein wird, betreffen also die kulturelle und soziale Reproduktion menschlichen Lebens. Eine definitorische Entscheidung, die dann begründet ist, dass es mir naheliegend scheint, von Lebensformen nur da zu sprechen, wo etwas gestaltet oder geformt ist und demnach auch umgestaltet werden könnte, also nicht schon da, wo etwas sich auf typische Weise immer wieder wiederholt oder einen durch Instinkte geleiteten notwendigen Verlauf hat. Anders gesagt, ich frage nach Lebensformen im Plural, also in verschiedenen kulturellen Formen, die das menschliche Leben annehmen kann. Nicht in ethisch-naturalistischen Perspektive, nach der Lebensform des Menschen, im Gegensatz etwa zu der des Löwen.
Vielen Dank. So, jetzt haben Sie hier im letzten Satz die Abgrenzung von Michael Thompson impliziert. Inwiefern? Sie hätte ja auch sagen können, im Unterschied zu Eulen oder Luchsen. Rotluchs. Ist klar, ne? Also, die Frage, ja.
Also erstmal, nach Eli ist Lebensform was etwas Unnatürliches. Mhm. Also es hat was mit Kultur zu tun, was eben, das ist ein Artefakt, also was menschlich geschaffen ist. Mhm. Bei Thompson
Richtig, und was wäre die Gemeinsamkeit trotz aller Unterschiede? Was würden Sie sagen? Wenn Sie jetzt mal hier Thompson nehmen, Thompsons Begriff der Lebensform, gäbe es da auch eine Gemeinsamkeit?
Wahrscheinlich so eine intrinsische Perspektive, dass man Lebensform nur von innen heraus verstehen kann. Dass sie bei so einer externen Herannäherungsweise abgeben.
Also Sie meinen da dieses, was er immanente Kritik genannt hat, meinen Sie das? Das hatte er so genannt? Also, dass
ja, eben so eine immanente Haltung dazu, dass man jetzt nicht von außen sagen kann, was eine gute und eine schlechte Kandidatin ist, sondern dass man eben die Lebensform verstehen muss, um dann zu verstehen, was es heißt, eine Kandidatin zu werden.
Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Also ich glaube, mir scheint, dass das Verbindende der Formbegriff ist und die logische Seite. Auch nach Hegel ist ja ein objektiver Geist eine gewisse nicht natürliche Form, könnte man sagen. Und ich meine, auch bei Michael Thompson ist Lebensform ja nicht nur naturalistisch, sondern sagt ja immer Frege, das ist wie bei Frege, diese logische Struktur. Es hat was Apriorisches. Also ich glaube, diese leicht schwach logische Form und auch diese schwach normative Form. Gut, hier ist eine stärkere Normativität im Spiel. Ja. Bei Michael Thompson ist ja eine ganz schwache Normativität im Spiel. Er spricht ja am Ende so davon, dass man das eigentlich nur so quasi sagen kann, Normativität. Ne. Aber ich würde sagen, dieser Formaspekt, dieses schwach logische, schwach normative, das verbindet beide. Auch wenn natürlich die Unterschiede überwiegen, wie Sie richtig gesagt haben. Also bei Thompson ist es nicht veränderbar, bei Thompson ist es kein Artefakt, nichts Geschaffenes, nichts Erzeugtes durch Menschen. Aber es gibt, glaube ich, auch Gemeinsamkeiten. Dieses Formale, schwach normativ. Haben Sie sonst noch irgendwas, was Sie hier wichtig finden? Ein wichtiger Punkt, schauen Sie nochmal hier, sie sagt, ich frage nach Lebensformen im Plural. Also in verschiedenen kulturellen Formen, die das menschliche Leben annehmen kann. Also Thompson würde sagen, er schaut nur nach einem bestimmten Leben, nach dem Leben der Eule, nach dem Leben des Menschen, nach dem Leben des Löwen. Und sie sagt, ich schaue nach den Lebensformen ein und desselben Lebens, nach den verschiedenen Weisen der kulturellen Praxis, nach den Rahmenbedingungen. Es geht ja nicht, das wird sie noch im folgenden Zitat sagen, es geht ja nicht um Einzelhandlungen, um bestimmte Akte, sondern es geht ihr um die Rahmenbedingungen, die Kontexte, das ist die Lebensform, innerhalb deren sich bestimmte Praktiken abspielen oder überhaupt erst möglich wird. Also es hat hier eine Pluralität. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wie verstehen Sie das hier? Kulturelle und soziale Reproduktion des menschlichen Lebens. Verstehen Sie das? Also eine Reproduktion.
Mhm. Der ist halt nicht statisch, oder? Also es muss sich immer wieder reproduzieren. Mhm.
Ja. Ich könnte vielleicht auch sagen, es ist eben die zweite Natur. Die erste Natur reproduziert sich, aber in einer anderen Form, in einer anderen Ebene, auf der Ebene des Geistes. Das ist ein Ausdruck der menschlichen Natur, aber in einer anderen Hinsicht. Nicht mehr biologisch, sondern kulturell. Reproduziert sich. Jetzt hatten Sie sich aber noch gemeldet.
Ja, ich wollte mal anfragen, Sie sprechen ja hier einerseits zurück von Thompson, der sagt, Ordnung in menschlicher Koexistenz, und zwar von Praktiken und Orientierungen. Und bei den Orientierungen ist ja sehr stark der Formal, der Rechtsrahmen oder solche Dinge gemeint. Jetzt sagten Sie gerade, das ist so der Rahmen, innerhalb dessen sich das alles abspielt. Nun ist es ja so, wenn ich auf der einen Seite eine formale Ordnung habe, zum Beispiel eine Rechtsordnung, und ich spreche gleichzeitig die Praktiken an, dann habe ich ja mit den Praktiken eigentlich immer automatisch auch das in diesen Lebensformen mich verhalten, mit abgebildet. Das kann man ja nicht voneinander trennen. Mhm. Das ist ja auf der einen Seite formal, auf der anderen Seite aber doch sehr stark
lebend.
Mhm. Und wie ich sie sowohl den Rahmen als auch das, was innerhalb dieses Rahmens geschieht. Ja?
Genau. Also richtig, sie sagt ja konkrete Manifestationen, also zum Beispiel die Cowboy-Stiefel. Sie würden sich wundern, wenn ich mit Cowboy-Stiefeln reinkäme. Warum? Weil das nicht der richtige Rahmen dafür ist. Also diese Cowboy-Stiefel, die bekommen hier keine richtige Bedeutung, die irritieren hier. Wenn wir jetzt hier aber irgendwas anderes hätten, irgendwie so ein Club oder irgendwie sowas, oder so eine Bar hier irgendwie so in der Altstadt, und da jemand dann damit reinkommt, ist das was ganz anderes. Also richtig, es kann auch eine konkrete Manifestation irritieren. Also es muss schon irgendwie passen, die konkrete Manifestation ist zeichenhafter Ausdruck dieses Orientierungsrahmens. Und dieser Orientierungsrahmen, der ist natürlich nicht so sichtbar. Das ist das Problem. Den können wir nicht sehen. Orientierungsrahmen können wir nicht wahrnehmen direkt. Den können wir uns höchstens schließen. Also wir können rückschließen auf diesen Orientierungsrahmen. Oder er liegt irgendwie kodifiziert vor im Rechtssystem. Aber häufig liegt der uns nicht klar vor Augen. Wir müssen ihn rekonstruieren. Also es ist eine Wechselwirkung auf jeden Fall. Ich meine, da kann man jetzt wieder schön den Bezug zu Wittgenstein herstellen. Überlegen Sie mal, Sprachspiel, sprachliche Bedeutung von Zeichensystemen hängt von der Lebensform ab, die geteilt wird. Also so kann man das ungefähr sehen. Die Bedeutung hat nur dann ihre Existenz, wenn sie im größeren Kontext eines Sprachspiels oder einer Lebensform steht. So, genau, das ist nochmal wichtig. Jetzt lesen wir vielleicht mal weiter. Wollen Sie mal lesen?
Aber darf man sich von der scheinbaren Privatheit der unangeführten Beispiele für die Diskussion um Lebensformen nicht täuschen lassen? Die Durchsetzung oder Ablehnung der genannten Positionen beruht auf kulturellen Leitbildern und geteilten Werten. Sie betreffen überindividuelle Fragen der Lebensführung, die sich in eingespielten sozialen Praktiken und Institutionen artikulieren. Lebensformen sind also keine individuellen Optionen, sondern überpersönlich geprägte Ausdrucksformen mit öffentlicher Relevanz. Einer geschlechterspezifischen Verhaltensordnung beispielsweise zu folgen oder sie zu verweigern, ist eine Disposition, die individuell gar nicht verfügbar ist, sondern diese auf sozial verfassten Verhaltensmustern und Bedeutungen beruht. Und zwangsläufig betrifft das eigene Verhalten in solchen Fällen nicht nur diejenigen, die einem solchen Muster abfolgen oder eben nicht. Es prägt auch den Möglichkeitsraum des Verhaltens aller anderen. Zudem haben Lebensformen politisch-ökonomische Rahmenbedingungen. Schon die Existenz von Einfamilienhäusern hängt ab von institutionellen und politisch verfassten Bestimmungen wie Bebauungsplänen oder der staatlichen Eigenheimsförderung. Das familiäre Leben mit Kindern ist geprägt von der Existenz oder Nicht-Existenz öffentlicher Betreuungseinrichtungen und die Verfügbarkeit von Theateraufführungen einer bestimmten Qualität ist nicht zuletzt abhängig von öffentlicher Kulturförderung.
Vielen Dank. Hier ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt enthalten. Schauen Sie mal so ein bisschen auf den Anfang. Bis zu 4, 5 Zeilen. Wie verstehen Sie das? Keine individuellen Optionen.
Gesellschaftliche Kontext. Immer.
Den kann ich jetzt nicht von heute auf morgen verändern. Ne? Ich kann nicht eine Lebensform erschaffen. Einfach so. Obwohl man könnte vielleicht eine neue Lebensform initiieren. Überlegen Sie mal, so Trendsetter, dass ich jetzt plötzlich, schauen Sie, ich komme mit roten Cowboy-Stiefeln hier ins Seminar und plötzlich haben Sie in der nächsten Woche auch alle rote Cowboy-Stiefel. Könnte ja sein. Eher unwahrscheinlich, aber könnte sein. Aber kann man Lebensformen wirklich kontrollieren? Kann man Lebensformen individuell bestimmen? Aber kein Leben. Schwierig, ne? Schwierig.
Wenn ich über soziale Interaktion habe, mit anderen Menschen, ob es nur einer ist oder ob es ganze Institutionen sind oder der Staat, bin ja immer in diesem Kontext.
Genau. Und ich meine, man könnte auch so sagen, wir spielen verschiedene Rollen in verschiedenen Lebensformen. Das sagte er in dem vorherigen hier, ich frage nach Lebensformen im Plural. Hier. Also in verschiedenen kulturellen Formen, die das menschliche Leben annehmen kann. Das würde ich auch sagen, Rollen. Wir haben eine Pluralität von Lebensformen. Wir haben ja nicht nur eine Lebensform, je nach Kontext. Also schon stark sozial gedacht, kulturell gedacht. Keine individuellen Optionen, sondern überpersönlich geprägte Ausdrucksformen mit öffentlicher Relevanz. Also nichts bloß Privates. Verstehen Sie das Beispiel der geschlechtsspezifischen Verhaltensordnung?
Geschlechterspezifisches Verhalten wird ja auch zu einem gewissen Grad konstruiert. Das war das Wort Gesellschaftskonstrukt bedeutet, dass man individuell hat man ja tatsächlich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich verhalte mich jetzt anders, sondern es ist dann einfach so, dass es sich abnormal zu der Gesellschaft entwickelt.
Genau, es gibt eine große Bandbreite an soziale Determination, denken Sie mal an die unterschiedlichen Lebensformen von Matriarchat und Patriarchat. Das ist ja was ganz Verschiedenes. Manche sagen, das Matriarchat war historisch vor dem Patriarchat. Es gab also erst die Mutterherrschaft in Kulturen. Gibt es ja auch noch bestimmte Völker, Naturvölker, wo Matriarchate finden. Und das wäre zum Beispiel eine Lebensform, ganz klar. Patriarchat oder Matriarchat. Und da habe ich als Individuum nicht viel zu sagen. Sie spricht von politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen und bringt als Beispiel das Einfamilienhaus. Das ist praktisch diese Determination. Ist eigentlich recht klar. Ist recht klar. Sind die ganzen Kontexte, die eine Rolle spielen. Wir lesen mal weiter. Geht mal dort nun, wo die in Frage stehende Optionen zu trivial erscheinen mögen, um überhaupt Gegenstand von Debatten zu sein, sei darauf hingewiesen, dass sie unter der Perspektive einer Lebensformanalyse, jetzt spricht sie von Lebensformanalyse, also nicht Psychoanalyse, sondern Lebensformanalyse, auch die alltäglichsten Verrichtungen des Alltagslebens im Zweifelsfall als besondere Manifestation des Allgemeinen einer Lebensform lesen lassen. Diese alltäglichen Handlungen, Haltungen und Lebensweisen, jetzt kommt's, sind also, das betreffe noch die roten Cowboystiefel, die ja klischeehaft auf eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit und Unabhängigkeit stehen, bedeutungsvoll. Das Sande spricht von einer Lebensformanalyse. Das ist ja ein Begriff, ein Wort, das jetzt hier nahe am Begriff oder am Wort der Psychoanalyse steht. Meines Wissens ist Israel Jecki die Tochter eines bekannten Psychoanalytikers oder sowas, wenn ich nicht irre. Also da ist ein gewisses Interesse im Hintergrund. Lebensformanalyse. Klar, die alltäglichsten Verrichtungen lassen Rückschlüsse zu auf diese Allgemeinheit der Lebensform. Wie Sie sagten, das Verhältnis von Konkretem und Allgemeinem. Man könnte sagen, es gibt eigentlich gar nichts richtig Konkretes, sondern das Konkrete ist immer nur spezieller Ausdruck der Lebensform des Allgemeinen. Also Cowboystiefel sind nichts Individuelles, sie sind zeichenhafter Ausdruck. Sie repräsentieren eine Lebensform, die ich mir zu eigen gemacht habe. Das ist ein Ausdruck. Während die Lebensform als solche könnte man sie gar nicht selbst in ihrer Gänze in den Blick gerät. Ich trage ja nicht die Lebensform mit mir rum. Ich könnte höchstens hier draufschreiben, irgendwie Lebensform Cowboy oder so. Ja, aber das ist ja auch nur so ein Zeichen. Also die Lebensform ihrer Gänze kann ich ganz schlecht fassen, sehen, wie auch immer, wahrnehmen. Also ich kann eigentlich nur die Zeichen, die darauf hindeuten, sehen. Ich muss das Ensemble, die Gesamtheit der Zeichen, muss ich eigentlich sehen, in ihrer Verweisungsstruktur, die Zeilen sind ja auch nicht nur isoliert, sondern die verweisen aufeinander, im Netz von Bedeutungen, da haben wir wieder Wittgenstein, Bedeutung von Wörtern, nur im holistischen Kontext, und genauso scheint es sich auch nach ihr mit den Lebensformen zu verhalten. So, und jetzt geht es ihr darum, wie wir Lebensformen analysieren können. Also es geht jetzt um diese Lebensformanalyse hier. So nennt sich das. Vorab gefragt, wie denken Sie, könnte man Lebensform kritisieren? Haben Sie nicht gedacht? Also wie kann eine Lebensformanalyse aussehen? Also kritisieren muss jetzt ja nicht unbedingt bedeuten, schlecht machen. Also Kritik meint ja einfach nur Analyse. Weil die allgemein sind. Wie die Kritik der reinen Vernunft bedeutet ja auch nicht, dass Kant jetzt hier die reine Vernunft irgendwie schlecht behandelt oder so. Dann würde ich das prüfen. Also wie kann ich Lebensformen als Lebensformen kritisieren? Was denkst du? Könnte sowas also ja?
Vielleicht in Veränderungsprozessen.
Können Sie noch ein bisschen weiter ausführen? Also konkret, stellen Sie das vor?
Also zum Beispiel, wenn es ganz Mode wird, dass alle rote Kaffeeschirme tragen, dann tragen alle rote Kaffeeschirme und die weiße Turnschuhe oder so, dann ist kein auffallendes Moment.
Okay, also durch Veränderungen, so die Brüche, die Umbrüche, da können wir zumindest erkennen, dass sich da was verändert. Das wäre jetzt eben deskriptiv, die kann ich aber normativ, die kann ich normativ, die kann ich auch so normativ, die kann ich dann normativen Maßstab anlegen. Was wäre am naheliegendsten? Wie könnte ich einfachst eine Lebensform kritisieren? Oder man könnte vielleicht auch fragen, kann ich überhaupt Lebensformen kritisieren? Also jetzt zum Beispiel moralisch. Kann ich überhaupt solche Lebensformen, wie Herr Jäcki sie gerade vorgestellt hat, mit den roten Cowboy-Stiefeln, kann ich das überhaupt moralisch kritisieren?
Ja. Vielleicht unter dem Aspekt, dass wenn eine Lebensform eine andere angreift oder einschränkt.
Okay. Also wenn eine Lebensform so mächtig wird, dass sie dominierend ist, dass sie eine Dominanz oder auch Aggressivität oder so einen Druck ausübt auf andere Lebensformen und die verschlucken möchte. Sozusagen. Man könnte das Beispiel bringen, zum Beispiel mit Religionen, die missionarisch ausgerichtet sind. Missionierende Religionen, Christentum, Islam, Judentum weniger, also die zwei. Das heißt jetzt nicht, dass das Christentum als solches missionarisch ist, aber es gibt bestimmte Ausprägungen des Christentums, die eben stark missionarischen Charakter haben. Wenn jetzt da, oder Sekten oder sowas, also wenn jetzt da solche Formen jetzt versuchen, diese Lebensform anderen zu überstülpen, so meinen Sie das, ja, dass man dann das kritisieren kann, weil da einfach Macht im Spiel ist. Ja? Also man will eine Machtauswirkung stattfinden. Ja.
Er kann natürlich auch daran gehen, mit dem Begriff Lebensform einfach mal anschauen. Ist das etwas, das stellt sich ja da, so wie Sie es auch anfasst, als eine Verhältnisse, Verhältnisse zwischen Menschen, zwischen privaten und zwischen öffentlichen und zwischen Meinungen und Verhalten und also in einer Vielfalt Verhältnisse beschrieben. Und können Verhältnisse überhaupt als eine Lebensform beschrieben werden, weil sie sich ja permanent ändern. Es ist ja etwas, was immer im Fluss ist. Und wenn ich also mir anschaue, was auch die Verhältnisse in Lebensform prägen, dann ändern sie sich ja auch laufend und mit ihnen die Lebensform. Sodass die Lebensform sich eigentlich, wenn ich das mal über einen langen Zeitraum hier anschaue, stelle ich fest, das ist ja eigentlich etwas, was ganz stark sich verändert, was sich permanent im Fluss befindet. Und ich kann das eigentlich gar nicht greifen, ich kann nur greifen die Faktoren, die darauf einen Einfluss haben, aber ich kann die Form selber eigentlich nur zu einem Zeitpunkt abgreifen.
Okay, gute Frage. Um Lebensform kritisieren zu müssen, müsste sie eine Stabilität haben.
Ja.
Die Frage ist halt, in welchem Rahmen hat sie eine Lebensform eine Stabilität? Rote Cowboy-Stiefeln würde heute niemand mehr anziehen. Behaupte ich jetzt. Selbst wenn man damit Männlichkeit und Unabhängigkeit demonstrieren würde, würde sie heute noch lächerlich machen. Zumindest ich, wenn ich sie jetzt anhänge. Aber vor 30, 40 Jahren, in den 50er, 60er, 70er, vielleicht sogar noch in den 80er, da war das noch möglich. Aber immerhin, es waren 30 Jahre. Also 30 Jahre sind ja schon eine recht stabile Zeit. Ich glaube nicht, dass Lebensformen so ephemer sind, dass sie sich von Tag zu Tag ändern. Das wäre ein Problem. Aber ich glaube schon, dass Lebensformen eine gewisse Stabilität haben, eine Konstanz, auch wenn leichte Änderungen stattfinden, wie ja auch die Bedeutung von Wörtern ständig mit ihren Nuancen einem Wandel ausgesetzt. Sprache ist ja auch total lebendig, dennoch gibt es eine gewisse Konstanz. Also ist die Frage, welche Lebensdauer hat eine Lebensform? Mir scheint doch, dass Lebensform als Lebensform eine gewisse Dauer haben, trotz allem Wandel, die es erlauben, sie zu objektivieren, sie auf den Seziertisch zu legen und dann zu analysieren. Das scheint mir doch gegeben zu sein. Aber hier ist noch eine Frage. Oder?
Genau, ich habe eine Frage zur Lebensformanalyse. Im Endeffekt kann man ja Lebensformen auch nur interpretieren. Das heißt, wenn man jetzt sagt, vielleicht sagt für den einen rote Kaube steht oder was anderes aus, was für den anderen. Insofern finde ich es halt auch schwer, die insofern weiter zu kritisieren, weil das ist ja dann Auswirkungssache.
Gut, das ist ein guter Punkt. Also wir hatten jetzt die starke Option moralisch. Ne? Also wenn jetzt irgendwie eine Lebensform kommt, sagen wir mal eine Sekte oder sowas, und sagt, hier alle müssen jetzt rote Cowboystiefel tragen, sonst geht die Welt unter. Das ist sowas, ne? Mehr Ding. Oder dass ich sie jetzt zwinge hier, Lebensform, rote Cowboystiefel anzuziehen. Dann wäre das sicherlich unmoralisch. Ne? Eine Lebensform, die sehr restriktiv ist, die Gewalt ausübt gegen Individuen, die sich ihr nicht fügen, so wie sie es vorgibt. Das wäre ein klarer Fall von moralischer Kritik, die da vielleicht angebracht wäre. Jetzt im Beispiel des roten Cowboystiefels gibt es aber doch viele Lebensformen, wo man, wie Sie wohl meinen jetzt, eben gerade nicht irgendwie normativ werden kann, weil es einfach Geschmackssache ist. Es ist halt die Kunst, ja? Lebensstil. Ich meine, ich nehme entweder den Nordwestausgang oder den Nordostausgang der Universität und niemand kann mir vorwerfen, dass ich, oder das machen vielleicht manche, aber es wäre nicht gerechtfertigt, ob ich jetzt Philosophie studiere oder Jura. Das ist jedermanns Sache. Ist aber eine Lebensformentscheidung. Die Philosophen sind relativ homogen, relativ Philosophiestudenten, meiner Erfahrung nach, und Jurastudenten genauso. Vielleicht sogar noch homogen. Aber das zu kritisieren, das scheint mir jetzt erstmal problematisch zu sein. Also wir haben jetzt so zwei Pole, einerseits die Möglichkeit, stark normativ ranzugehen, andererseits eher sagen Relativismus oder adiaphorisch, also es gibt weder gut noch böse oder wahr noch falsch, sondern es ist halt Geschmackssache. Ne? So, jetzt müssen wir schauen, wie Rayecki hier jetzt Stellung bezieht, weil ich glaube, sie ist sich ganz klar bewusst, dass es bei Lebensformkritik nicht um Handlungskritik geht. Ne? Also Handlungskritik oder Maximenkritik bei Kant, das ist ganz klar. Ich soll meine Maxime, meine subjektive Willensmeinung, soll ich verallgemeinern, überprüfen, ob sie den Maximtest erfüllt, ob sie dem standhält, ob sie sich widerspruchsfrei verallgemeinern lässt. Das ist meine subjektive Willensmeinung, die auf eine Handlung führt. Handlungen kann ich kritisieren, aber kann ich Lebensformen. Lebensformen sind ja keine Handlungen, sondern Lebensformen sind die Bedingung der Möglichkeit von Handlungen, sind die Rahmenkontexte, innerhalb deren Handlungen sich vollziehen und auch nur bestimmte Handlungen. Vielleicht gar nicht mal in erster Linie moralisch handeln.
Ich hätte auch eine Frage, ist mit Lebensformkritik und Lebensformanalyse das gleiche gemeint? Oder?
Mir scheint schon, aber wir müssen es jetzt nochmal genauer schauen. Also sie sagte hier, sagte sie Lebensformanalyse und hier sagt sie kritisieren. Wir müssen aber
Analyse wäre ein bisschen komisch, weil Lebensform ist schon sowas Fundamentales, in was soll es analysiert werden? Also wenn es analysiert wird, müsste es dann quasi was noch Fundamentaleres geben.
Ach so, ja.
Was die Lebensform dann sozusagen konstituiert.
Okay, richtig. Ich glaube, sie meint es nicht so, dass die Lebensform nochmal zurückgeführt werden soll, reduziert werden soll auf was noch Fundamentaleres. Das geht nicht. Ja. Das ist der letzte Rahmen. Sondern eher die Phänomene, die sich innerhalb dieser Lebensform zeigen, in ihrem Beziehungssystem zu klären. Also wie verhalten sich jetzt heute Cowboystiefel zu Cowboyhüten oder wie verhalten sich rote Cowboystiefel zu Aggressivität? So, also wie verhalten sich
Analyse ist nicht in Form von Zerlegung.
Nee, also man könnte es vielleicht so sich etwas vorstellen. Wir haben hier die Lebensform. Da haben wir eine Lebensform. Da haben wir eine Lebensform. Und da haben wir dann halt hier kleinere Elemente. Wir wollen halt schauen, wie sich die zueinander verhalten. Innerhalb. Nicht den Rahmen. Der Rahmen ist fix gewissermaßen.
Ja.
So scheint es mir plausibel zu sein. Aber wir haben jetzt hier unabhängig von Rayecki uns Gedanken gemacht und wollen mal schauen, was sie konkret dazu sagt. Sie fragt sich, was soll es nun bedeuten, dass in den oben angeführten Fällen Lebensformen als Lebensformen thematisiert werden. Was genau ist der Gegenstandsbereich und der Modus einer Kritik von Lebensformen, sofern sie Lebensform als solche bewerten? Jetzt haben wir die Frage nach der Normativität von Lebensformen. Und jetzt hat sich hier ein interessantes Zitat, das lese ich auch nochmal vor. Eine solche Kritik geht es um die spezifische Beschaffenheit, das heißt um eine qualitative Dimension der Einstellungen und Praktiken einer Lebensform. Das ist nicht richtig hier. Einstellungen und Praktiken, das sind also verschiedene Elemente oder Manifestationen innerhalb einer derselben Lebensform. Im Gegensatz beispielsweise zu ihren Folgen, etwa ihrer moralischen Qualität im Sinne der Schädigung oder einer ungerechtfertigten Behandlung anderer. Also den moralischen Fall möchte sie jetzt offensichtlich etwas ausklammern. Das ist nicht so sehr im Fokus dieser moralischen Kritik. Es geht also, eine Unterscheidung von Charles Lamour angelehnt, um den intrinsischen Gehalt der Lebensformen, nicht um ihre externe Wirkung. Auch interessant. In die Gegenüberstellung von gutem Leben und Gerechtigkeit eingetragen, etwas in diesem Sinne als Lebensform zu kritisieren, bedeutet zu fragen, ob eine Lebensform als solche gelungen, geglückt oder auch rational ist und nicht nur zu fragen, ob sich in ihr einem engeren Sinne gerechte gesellschaftliche Ordnung manifestiert. Und ist die Unterscheidung zwischen gutem und richtigem Leben selbst umkämpft und ihr Nutzen umstritten. Deutlich werden sollte durch diese erste Abgrenzung aber, dass sich bei der Bewertung von Lebensformen ein breites und inklusives Feld praktischer Fragen öffnet, das im engeren Bereich moral- und gerechtigkeitsrelevanter Fragen nicht aufgeben. Was sagt sie jetzt? Was ist jetzt Ihre Vorstellung von Kritik von Lebensformen? Sie hat schon mal in einer Seite abgegrenzt. Wir hatten ja die Alternative hier, entweder Moralität oder Relativität, bloßes Geschmacksurteil, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Was will sie jetzt sagen? Welche These vertritt sie angesichts dieser Dualität? Sie möchte einen Mittelweg beschreiben. Sie möchte weder eine moralische Kritik äußern, er sagt sie, das trifft bei Lebensformen nicht zu. Lebensformen sind so allgemein, scheint mir, dass sie gerade nicht diese Prüfbarkeit, diese moralische Signifikanz, wie sie bei Maximen der Fall sind, haben. Dennoch sind sie nicht so allgemein oder so willkürlich, dass ich gar nicht normativ bewerten kann. Sie sagt, das gibt es einen Zwischenbereich offensichtlich. Ja, und der moralische gerechtigkeitsrelevante Bereich, der ist zu eng. Also dieses Feld ist ein sehr inklusives Feld, was sehr weit ist und von dem moralphilosophische Fragen nur eine Teilmenge darstellt. Es geht um Praxis im sehr allgemeinen Sinne und es gibt Kriterien, die sagen gelungen, geglückt, rational. Und das heißt eben noch nicht gut, moralisch gut oder schlecht oder böse. Das scheint hier noch ist natürlich nicht klar, was jetzt genau gemeint ist mit geglückt. Haben Sie eine Idee, was könnte eine geglückte Lebensform sein, so wie Sie sie jetzt hier ganz abstrakt beschreiben? Was wäre dann, halten Sie mal voraus, eine geglückte Lebensform oder Reihenleger? Die jetzt gerade nicht unbedingt moralisch relevant ist.
Ja, passend könnte vielleicht geglückt im potenziellen Sinne.
Genau. Also gewisser Wohlstand vielleicht, ne, sowas. Oder überlegen Sie mal auf Harmonie. Denken Sie mal an Vegetarismus, denken Sie mal an Veganismus, sowas fällt mir jetzt an. Vielleicht ein Mensch, der sagt, ich verzichte auf Fleisch. Niemand würde sagen, Fleischverzehr ist moralisch verwerflich. Also manche würden das sagen, aber man wird deswegen nicht belangt juristisch, wenn man Fleisch isst. Man kann jetzt sagen, gut, Fleischverzehr führt dazu, dass die Treibhausgasemissionen steigen, dass wir gewisse Konflikte in der dritten Welt befeuern und so weiter und so fort, dass wir uns selbst schädigen. Aber jeder würde sagen, es ist meine eigene Entscheidung, ob ich Fleisch esse oder nicht. Da hat niemand mit reinzusprechen. Grund. Wäre Ihrer Meinung nach Veganismus und Vegetarismus eine Lebensform, die in diesem Bereich von geglücktem Leben einfällt?
Ja. Das ist eine Frage von Zeit. Also das, wenn man auf Rauchen überträgt, zum Beispiel, hat sich ja sehr heftig geändert.
Gutes
Beispiel. Früher war es selbstverständlich.
Gutes Beispiel. Ja. Sehr gut. Vor 20, 30 Jahren habe ich jedenfalls gehört, ich kann es nicht zurückmachen, da hätte ich jetzt hier, hätten Sie jetzt alle geraucht. Sie hätten alle jetzt geraucht und die Fenster wären zu gewesen und die Rauchmelder hier, wo sind sie denn? Hat es noch gar keinen. Das da vielleicht, weiß ich, sieht noch eine Sirene aus. Nach den Vorschriften, den bayerischen Vorschriften, müssen bis Ende des Jahres in allen Wohnungen Rauchmelder angebracht werden. Wie auch immer, die Rauchmelder wären dann angegangen, wenn es welche gehabt hätte. Und es hätte uns nichts ausgemacht, unsere, das wäre normal gewesen. Auch viele Dozenten und Dozentinnen haben während der Seminare Pfeife geraucht, zum Beispiel, habe ich mir erzählen lassen. Und wie ist es heute? Stellen Sie sich vor, ich käme heute mit einer Zigarette hier rein und würde hier irgendwie die Asche hier irgendwie hier ausdrücken, hier, und hier so ein schönes Loch reinbrennen, dann würden Sie mich anzeigen. Bestimmt. Sie würden dann völlig zu Recht sagen, was macht denn der? Das ist aber nicht erlaubt. Das ist unfair gegenüber uns. Dieser Rauch schädigt unsere Lungen. Es ist ja sogar so, völlig der Punkt, wenn Sie jetzt an Unterführung oder im Bahnhof auf Bahnsteigen sind, gibt es ganz bestimmte Raucherbereiche, Raucherzonen. Und wenn jemand jetzt da außerhalb dieser Raucherzone raucht, dann hat man das Recht, ihn da wieder zurückzuverweisen. Dieses Rahmenbedingungen. Also da hat sich die Sache völlig verändert. Ja, guter Punkt, will überhaupt. Es könnte sogar heute strafrechtlich relevant sein. Ich kenne mich zu wenig aus, aber wer in bestimmten Kontexten heute raucht, wo er früher rauchen durfte, macht sich strafbar. Zum Beispiel Unterführung, ist es verboten zu rauchen, dann gibt es Elektrik und so weiter. Oder wenn ich einen Feueralarm auslöse, weil ich rauche, ne, dann muss ich dafür aufkommen, ganz klar.
Da war vor kurzem in der Süddeutschen Artikel, wie das in China enthemmt werden sollte, dass jemand, wenn der bei Rot über Straße geht, dann kriegt er einen Maris und wenn er die Eltern zu Hause kriegt, dann kriegt er einen Bonus. Und
oh.
Ja, sowas stand in der großen Doppelseite in der Morgenendbeilage.
Genau, also über die Straße laufen ist bei Rot ist auch so ein typischer Fall. In Polen, da kenne ich es, da ist es strikt verboten. Da bleiben die Leute stehen, selbst wenn kein Auto kommt. Hier in Bayern, in Deutschland kann man es machen.
Naja, da habe ich
mich
noch notiert, aber wenige Tage danach stand es, dass es bereits praktiziert wird in China, dass die Leute sich gegenseitig beobachten und dann anzeigen und dann irgendwelche Vorteile geben, wenn sie jemanden anfärzen. Also das ist erschreckend, das könnte bei uns auch kommen.
Genau, Sie sehen Lebensformen, es gibt gewisse stabile Systeme von Lebensformen und gewisse Bereiche von Lebensformen, wo wir sagen würden, da ist unsere Freiheit eingeschränkt. Und Freiheitsempfinden ist natürlich auch immer relativ in einer gewissen Hinsicht, aber ich finde es sehr gut, dass Sie auf dieses Rauchen der Vergangenheit verweisen, weil da sieht man wirklich, Rauchen gehört ja einmal zum guten Stil. Heute ist Rauchen out. Niemand raucht, also Entschuldigung, darf ich nicht sagen, aber jeder soll rauchen, wenn er will. Wenn man die in der Statistik, Jugendliche rauchen so gut wie nicht, ist nicht mehr in. Während zu meiner Zeit war das noch eher so. Ne? Also ich will damit nicht jetzt bewerten, dass man rauchen soll oder nicht, das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ganz deskriptiv, es hat da ein Wandel stattgefunden. Das ist insofern auch wieder Ihr Punkt. Sie hatten ja vorhin gemeint, es gibt einen Wandel, aber dennoch kann man diesen Wandel eingrenzen und kann sagen, innerhalb dieser Phase, die eine zeitlich stabile Erstreckung hat von 10 oder 20 Jahren, war diese Lebensform relativ klar im Wandel. Natürlich kann man sagen, hier diese Lebensform, wenn wir jetzt hier eine Zeitachse haben, hier rückelt es hier so ab, dieser Bereich fällt raus plötzlich, ne? Und dann kann man sich irgendwann fragen, ja, wann ist die Lebensform noch dieselbe? Also die Identifizierbarkeit, Identität von Lebensform. Ja? Aber ich glaube, es gibt, wie auch Wittgenstein sagen würde, so ein starkes Zentrum. Ja? Es gibt so Kernbereiche, die entscheidend sind. Das haben Sie sich gemeldet.
Aber man kann ja eigentlich immer noch sagen, dass Rauchen eine geglückte Lebensform ist. Einfach weil
eben
immer noch im Stand wird.
Ja, genau, das ist das Problem. Wie kann ich jetzt zum Beispiel beim Rauchen, wie könnte ich da jetzt, Frage, ob das das richtige Beispiel ist für die Lebensform, wie sie sich das vorstellt. Weil Rauchen wäre ja auch nur eine Einzelhandlung, die keine Lebensform konstituiert. Rauchen wäre nur eine Ausformung einer bestimmten Lebensform. Und es könnte vielleicht sogar sein, dass, müssen wir uns überlegen, dass dieselbe Praxis innerhalb einer anderen Lebensform eine unterschiedliche Bedeutung hat. Könnte sein, dass dieselbe Handlung in einer anderen Lebensform eine andere Bedeutung hat, weil es dieser Holismus ist. Ne? Also ich glaube, man müsste dann immer fragen, Rauchen im Kontext von welchen anderen Manifestationen der Lebensform steht das? Und da müsste man sich fragen, ist es geglückt oder nicht geglückt? Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel Rauchen verbinde mit der Lebensform des Biertrinkens, es gibt ja diese Lebensform, ja? Kennt jeder. Zu viel Stress und sich gehen lassen, so dieses sich gehen lassen. Verbunden mit ungesundem Essen und so weiter und so fort, ist eine Lebensform vielleicht. Ne? Also diese, weiß nicht, Fast Food und so. Ne? Dabei dann, wenn man sich andere Formen anschaut, ich meine so eine gepflegte Pfeife, im Monat mit einem Glas Rotwein und einem Fünf-Sterne-Menü. Ich weiß nicht. Aber es ist eigentlich derselbe Akt, etwas rauchen, aber in einem anderen Kontext. Natürlich kann man sich jetzt fragen, die Häufigkeit, wie häufig wird geraucht, was wird geraucht, muss man unterscheiden. Zwar hier noch in der Welt.
Genau, mit dem Rational. Nicht so.
Genau, rational, genau. Hat hier nicht jemand gesagt, potenziell oder so? Ich glaube, Sie haben gesagt, potenziell. Ich glaube, das ist damit gemeint. Ne? Ja. Können Sie es vielleicht ein bisschen ausführen, mit potenziell, was Sie damit meinen?
Also, potenziell ist halt eben abzugrenzen zum, weiß ich nicht, moralischen, ästhetischen oder perfektionistischen. Also, vielleicht rational erinnern, vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch, dass man sozusagen. Beste Ausdruck, muss ich denke, aber also das Potenzial lässt sich vom Perfektionistischen so weit aus abgrenzen. Es geht nur um das eigene Wohlbefinden, also was bei einem selbst gut ist. Und es kann zum Beispiel sein, wenn wir das Beispiel mit dem Fastfood-Konsum nehmen, wenn das Individuum für sich entscheidet, dass es einem gut geht dabei, wenn man Fastfood konsumiert, dann ist es eben potenziell geglückt, wenn man. Ja, fast gut und was weiß ich.
Genau.
Auch wenn es vielleicht aus perfektionistischer Sicht nicht das Beste ist, das gesundheitliche Normal.
Richtig, ja. So eine individuelle Rationalität, die eben nicht mehr vorgibt, diese kantische starke Rationalität zu sein, wie man Kant, ne? Der kategorische Imperativ, der universell über individuelle Gebiete, ne? Der Kant wäre das Klugheit, potenziell das Klugheit. Das ist immer individuelle von mir. Wie passt in meinen Lebensentwurf hinein? Wie passt in meine Lebensform? In meine Folie.
Das kommt dann komisch mit der, wie Sie es formuliert, ob eine Lebensform als solche gelungen, geglückt oder auch rational. Und dieses als solche hat irgendwie dann wieder so eine Differenzierung davon und nicht eine individuelle.
Ja, okay. Sie fragt sich eben, ob wir Lebensform als Lebensform kritisieren können. Also nicht die Handlung innerhalb von Lebensformen, sondern die Lebensform. Und das ist halt das Problem, dass man sehr schwer Lebensform erkennen kann. Also man muss sie rekonstruieren. Also die Frage nach dem ontologischen Status von Lebensformen. Sind Lebensformen, was sind Lebensformen? Hegel würde sagen, Lebensformen sind objektiv existente Entitäten. Manifestation des objektiven Geistes. Hegel würde sagen, Lebensformen sind Realitäten, die existieren. Wie Tische und so, nicht auf derselben Ebene, aber die existieren. Und wir würden ihr sagen, Lebensformen sind kulturelle Erscheinungen, die vielleicht sogar konstruiert sind, die wir vielleicht auch nur imaginieren, die wir vielleicht nur konstruieren, die wir schaffen, die wir erzeugen, Künste, die es so gar nicht gibt. Also die Frage ist, oder man könnte sagen, existieren Lebensformen unabhängig von ihren Manifestationen? Nur wenn ich so frage, impliziert das, dass es die schon gibt, würde ich sagen, ihre Manifestation. Aber gibt es Lebensformen unabhängig von konkreten Einzelhandlungen? Oder konstituieren nicht die Einzelhandlung erst Lebensformen? Also für Ihre Frage, die Verhältnis von allgemeiner Lebensform zu konkreter Praxis. Es scheint offensichtlich ein Wechselverhältnis.
Das ist komplexiv,
ja. Ja, das ist ein Wechselverhältnis. Ich kann jedenfalls im Idealfall dann ändern, anhand einer konkreten Handlung oder anhand einer Relation von Handlungen, einer bestimmten
anwende, dann bin ich ja eigentlich frei.
In einer gewissen Hinsicht, in einer gewissen Hinsicht vielleicht auch nicht. Klar, man kann es immer so oder so interpretieren, aber es gibt eine gewisse Kohärenz, das ist ganz entscheidend. Es gibt eine gewisse Häufung von Zeichen, die zusammen auftreten. Ne? Immer wenn ich mit roten Stiefeln komme, habe ich eine bestimmte Sprache. Jeder, der so rote Stiefel hat, der spricht auf eine ganz besondere Weise. Der verwendet häufig diese Wörter. Der sagt zum Beispiel nicht quasi. Sagt er nicht, wahrscheinlich nicht. Er wird vielleicht wahrscheinlich häufig Zigarette rauchen. Ja, er wird sehr gemütlich laufen. Er wird nicht verkrampft laufen. Er wird nicht, ja, er wird, wenn man da sowas hat, er wird betont locker gehen. Der wird häufig wahrscheinlich rauchen, auch dem Alkohol mal zusprechen, in gewissen Kontexten. Der wird im Verhältnis zu dem anderen Geschlecht ein bestimmtes Verhältnis aufweisen. Ja, genau. Aber es muss nicht objektiv sein. Ich meine, es gibt offene Grenzen. Ja. Es könnte zum Beispiel sein, jemand, der diese roten Stiefel hat, der raucht nicht. Ne? So ein Vegetarier oder Veganer. Ja? Der ist so ein Randbereich. Ne? Das ist jetzt praktisch stilisiert und etwas typologisch. Ne? Aber es sind solche Typen. Ne? Max Weber, so diese Idealtyp, könnte man sagen. Also Lebensform hat was von Idealtypus. So eine soziologische Kategorie. Ja, es gibt natürlich nicht diese Lebensform als solche, aber es gibt so Annäherungen, die schon eine gewisse Stabilität besitzen scheinen. So, und jetzt stellt sich der Frage nach der Kommodifizierung als Lebensformproblem. Wissen Sie, was eine Kommodifizierung ist?
Ja. Ja, wenn etwas Warenförmigkeit annimmt.
Warenförmigkeit, also eine Ökonomisierung, eine Verdinglichung im warenmäßigen Sinne, genau. Und jetzt stellt sich diese Frage nach dieser Tatsache. Also die Kommodifizierung, diese Ökonomisierung, diese Verwertlichung, könnte man sagen, Vermarktlichung sagt. Vermarktlichung, ich kenne dieses Wort gar nicht, aber das ist alles nach ökonomischen Prinzipien.
Kommod sein heißt.
Angemessen, genau. Ja, aber das kommt, glaube ich, hier vom englischen Warenwert, so Ware. Schauen wir uns mal das genau an. Wer möchte mal lesen? Sie?
Ja, das Spezifische einer Kritik, die in diesem Sinne auf intrinsischen Gehalt einer Lebensform zielt, lässt sich vielleicht am besten anhand einer der im Vorwort bereits erwähnten aktuellen Diskussionen erläutern. Die Vermarktlichung von immer mehr Lebensbereichen, wie sie für kapitalistisch organisierte Gesellschaften mitunter diagnostiziert wird, ist ein Fall, bei dem sich mehrere Dimensionen vermischen. Das Problem der Ausdehnung der Sphäre des Marktes auf vorher nicht marktförmige Lebensbereiche, wie zum Beispiel auf die Sphäre der menschlichen Reproduktion, aber auch auf die von Bildung und Gesundheit, ist nämlich einerseits ein Gerechtigkeitsproblem. Typischerweise sind es ärmere Frauen, die sich als Leihmutter verdienen. Eine vermarktliche Medizin ist in diesem meisten Teil eine Zwei- oder Mehrklassenmedizin. Das nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten organisierte Bildungssystem steht im Verdacht, vor allem die Selbstproduktion der Elite zu verhalten.
Also jetzt hat sie da ein ganz konkretes Beispiel. Jetzt geht es nicht um Rauchen und Kauberstiefel, sondern jetzt geht es um Kritik der Vermarktlichung des Kapitalismus. Ja, Frankfurter Schule. Marx ist ein bisschen im Hintergrund, muss man wissen. Ist ein wichtiges Thema für sie. Die Vermarktlichung, sagt sie in Zeile 4, von immer mehr Lebensbereichen, wie sie für kapitalistisch organisierte Gesellschaften mitunter diagnostiziert wird. Schaut mal, wie sie reden, sie spricht von Diagnose. Das ist ja ganz klar eine Analyse, eine Lebensformanalyse. Ist ein Fall, bei dem sich mehrere Dimensionen vermischen. Das Problem der Ausdehnung der Sphäre des Marktes auf vorher nicht marktförmige Lebensbereiche. Menschliche Reproduktion. Ein Gerechtigkeitsproblem. Wir würden ja nicht gleich sagen, dass es ein Moralproblem ist. Es kann dann schon am Ende moralisch relevant werden. Aber es ist zunächst mal noch nicht moralisch relevant. Es ist die Übertragung einer Struktur auf eine andere Struktur. Es kann dann aber im Endeffekt zu etwas führen, was kritikfähig ist. sehen, es sind nicht klare Fälle von moralischer Relevanz. Hier geht es nicht darum, jemandem etwas Geld wegzunehmen oder jemandem Geld zu geben. Hier geht es um Transformationen, die einerseits ihre Berechtigung haben. Ich meine, klar, man versucht immer effizient zu sein, wie das Thema potenziell, ne? Rational zu sein. Der Kapitalismus gibt vor, möglichst rational und vielleicht rationell zu sein. Das ist ja an sich erstmal nichts moralisch Relevantes. Das ist vielleicht sogar tendenziell immer noch positiv, dass man jetzt so eine Ordnung, Struktur in bestimmte Bereiche des Lebens gebracht werden. Es soll am Geld orientiert werden, dadurch wird das Ganze objektiv, es wird messbar, es wird quantifizierbar. Das ist an sich erstmal völlig neutral. Ja, und was sagt sie jetzt, worin liegt jetzt das Problem hier? Wie könnte jetzt hier eine Kritik erforderlich werden? Oder nehmen wir mal die letzten drei Zeilen und das nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten organisierte Bildungssystem, also nicht unseres hier, nicht unseres. Steht im Verdacht, vor allem die Selbstproduktion, Reproduktion der Eliten zu fördern. Also hier in Deutschland haben wir kein, oder zumindest sehr schwach, marktwirtschaftlich organisiertes Bildungssystem. Hier nicht, aber natürlich in den USA, wenn Sie da für Ihr Kind oder wenn Sie selbst studieren, $50.000 pro Jahr zahlen müssen, um an einer der besten Universitäten zu sein, dann kann man natürlich sagen, ha, da kommen eh nur die hin, die schon sowieso reich sind. Also bleiben die unter sich und die begabten Kinder, die können dies nicht leisten. Vielleicht bekommen sie ein Stipendium, aber das reicht auch nur schwer, müssen nebenher jobben und so weiter und so fort. Also wenn wir dieses marktwirtschaftliche System auf die Bildungsbereiche übertragen, dann führt das dazu, dass gewisse Schichten systematisch ausgeschlossen werden. Das ist dann so eine Folge. Obwohl sie eigentlich davon sprach, dass sie die Folgen gar nicht so sehr interessieren. Das wäre vielleicht eine Form der Kritik. Sie geht jetzt ja schon ziemlich auf die Folgen ein, dieser Lebensform. So, ich lese mal weiter. Die Kommodifizierungsproblematik wirft andererseits aber auch die Frage nach dem Gelingen oder Glücken einer sozialen Ordnung in einem umfassenderen Sinn auf. Ließe sich das Gerechtigkeitsdefizit vermarktlichter Institutionen rein hypothetisch durch eine gerechte Verteilung auf basaler Ebene lösen, so wäre damit die Frage, ob es Güter gibt, die, egal unter welchen Verteilungsbedingungen, nicht vermarktlicht werden sollten, noch gar nicht berührt, geschweige denn beantwortet. Hier geht es darum, welche Auswirkungen es auf unser Selbstverständnis als Individuen hat und als Gesellschaft auf die Gestalt und Funktionsweise unserer sozialen Praktiken hat, wenn wir bestimmte Güter als Waren verstehen und sie nach Maßgabe ökonomischer Effizienz behandeln. Potenziell, wieder dieses Potenziell. Von denjenigen, die das Problem so auffassen, wird auf die eine oder andere Weise auf die Unangemessenheit ökonomischer Kriterien für manche Bereiche hingewiesen und die Verkennung des spezifischen Charakters bestimmter Güter behauptet, sobald diese, Zitat, Gegenstand des Schachers, Karl Marx, das Werben. Angesprochen ist also der intrinsische Sinn derjenigen Praktiken, in denen unser gemeinsames Leben Gestalt annimmt. Zur Debatte stehen die qualitativ unterschiedlichen Weisen des Umgangs mit uns und den Dingen, die wir schätzen. Das Problem betrifft damit die Beschaffenheit unserer Lebensform als solche, die Güter selbst und nicht ihre Verteilung innerhalb der gesetzten Grenzen einer derartigen Wertschätzungsordnung. Ui, das ist jetzt ein kompliziertes Zitat gewesen. Haben Sie eine Idee? Was möchte sie jetzt damit sagen? Mm-hmm. Gerechtigkeitsmäßig.
Oder Gerechtigkeit, ja, das möchte sie nicht, sondern sie meint, selbst wenn man, dass man sich vorstellen kann, dass in so einer Gesellschaft, in der alles sozusagen nur noch nach kapitalistischen Regeln funktioniert, selbst wenn wir da sozusagen Verteilungsfragen ausklammern, indem wir rein politisch gesehen alles sozusagen gerecht verteilen, selbst dann kann man dann die Kritik ausüben, dass es das mit den Gütern an sich etwas macht, wenn sie sozusagen auf dem Markt zur Verfügung stehen, obwohl sie eigentlich ursprünglich nicht so zur Verfügung gestanden sind. Ich weiß nicht, vielleicht Liebe so jetzt.
Genau.
Liebe geht, dass man schaut, okay, ich muss jetzt immer schauen, wenn ich heirate oder wenn man eine Beziehung sozusagen eingehen möchte, dann muss der Partner sozusagen vielleicht vom Status immer höher sein müssen, das ist zwar nützlich. Das könnte vielleicht aus kapitalistischer Sicht, ist es halt rational, aber das macht halt was mit dem Wert Liebe. Also das verändert sozusagen die intrinsische Qualität dieses Gutes und das möchte sie, glaube ich, analysieren.
Guter Punkt, ja. Genau, so scheint es doch plausibel zu sein. Da haben Sie noch ein anderes Beispiel.
Aber eigentlich macht sie doch die intrinsische Qualität jetzt davon abhängig, was außerhalb der Lebensform eigentlich festgelegt ist. Wie zum Beispiel jetzt Schulsystem oder dass man bestimmte Güter, die einen Wert sind, dass man sie vermarktet. Das ist dann etwas, was nicht mehr intrinsisch ist, sondern der Angelpunkt ist ja dann etwas außerhalb.
Ja, ich glaube, ihr ging es jetzt darum, dass eben bestimmte Güter vielleicht nur intrinsische Werte haben können, die gar nicht externalisiert werden können. Wie zum Beispiel Liebe. Oder meinen Sie das jetzt? Also, dass es eben unhintergehbar intrinsische Werte gibt, die durch gewisse Überformungen von Lebensformen irgendwie einer anderen Logik unterworfen werden sollen. Die Logik des größten Nutzens in Bereichen des Zwischenmenschlichen. Man sagen würde, Freundschaft zum Beispiel, Freundschaft kann man sich nicht erkaufen. Dass man sagt, solche Tugenden und Werte in Freundschaft, dass man die opfert einem finanziellen Kalkül. Dann könnte man sagen, wir sollten diesen intrinsischen Wert der Freundschaft, die was Individuelles, Emotionales ist, nicht nach diesen, an diesen Maßstäben ausrichten, anhand dieser Lebensform, die praktisch nicht mehr Lebensform relativ ansehen, sondern absolut ansehen in einer gewissen Weise, könnte man sich vielleicht vorstellen. Meinen Sie das so, also gewisse Werte, gewisse Haltungen retten vor der Überformung durch Lebensformen?
Ja. Da stellt sich vielleicht anders gesehen ganz kurz. Sie hat ja auch am Anfang gesagt, dass die Kritik soll immanent sein. Aber wenn sie so kritisiert, dann ist es nicht immanent, weil sie setzen sozusagen schon eine Art Standard voraus, wie Liebe sozusagen, was für einen ontologischen Status Liebe hat, sozusagen. Liebe muss sozusagen ein etwas sein, was einen intrinsischen Wert hat und es kann nicht irgendwie extrinsisch irgendwie entwertet werden und so weiter. Weil wenn sie immanent bleiben würde, dann würde in einer solchen Gesellschaft doch Liebe einfach etwas sein, womit man handelt. Und ist ja sozusagen der Standard.
Das ist eine gute Frage. Ob sie natürlich jetzt auch dieses Liebesbeispiel damit vertritt, das haben wir jetzt rekonstruiert.
Okay, ja.
Wir müssen noch weiterlesen, aber wir müssen, wie Sie richtig sagen, schauen, hat sie eine immanente Kritik oder eine externe? Und als gute hegelianisch geschulte Philosophin müsste sie eine immanente Kritik vornehmen. Sie müsste aus der Sache selbst das herausentwickeln und nicht so sehr anhand der Kontexte. Aber Sie hatten sich auch gemeldet.
Ja, ich bin mir so ein bisschen unsicher, was dieses Freundschaft- und Liebe-Beispiel angeht, weil irgendwie zeigt sie ja, dass es so um diese Ungleichverteilung und Auswirkungen geht, also zum Beispiel mit dem Beispiel der Leihmutterschaft.
Hier ist es ja.
Genau. Ich meine, da ist sie sagt nicht grundsätzlich, dass man Mutterschaft nicht verleihen und damit irgendwie gegen Geld kommodifizieren soll, sondern dass es irgendwie, wenn man dann genau hinsieht, ob das ungleich verteilt ist und das irgendwie bewertet.
Da ist noch nicht so sehr von immanenten, intrinsischen Werten die Rede hier. Ne?
Ja, also oder vielleicht, ich bin mir unsicher, was mit dem intrinsischen Sinn der Praktik meint.
Im nächsten Zitat. Ne?
Ja.
Hier, Sie meinen das hier.
Da bin ich
Müssen wir mal schauen, ist noch nicht ganz klar, da hat sie noch kein Beispiel gebracht. Dann lesen wir vielleicht am besten mal weiter. Man kann jetzt sehen, wo Lebensformen als Lebensformen in Frage stehen, debattiert und kritisiert werden. Geht es nicht nur darum, wie man innerhalb eines gegebenen Rahmens von Zwecksetzungen am besten im Sinne des Erreichens dieser Zwecke agiert oder wie innerhalb eines gegebenen Rahmens von Wertorientierung die angemessenste Einlösung dieser Orientierung vorzustellen ist. Es geht vielmehr um die Thematisierung solcher Zwecke selbst, also nicht nur um die Verteilung von Gütern oder Einflusschancen, sondern um die Gestalt der Güter und der mit diesen verbundenen sozialen Praktiken selbst. Wenn also nicht nur die ungerechten Effekte der Vermarktlichung thematisiert wurden, sondern die Frage, was es bedeutet, Güter als käuflich oder nicht käuflich zu verhandeln, nicht nur die Verteilung oder die angemessene Bezahlung von Arbeit, sondern deren Sinn, dann werden hier mit einer hilfreichen Formulierung von Georg Lohmann die Proto-Werte einer Lebensform selbst strittig. Eine solche Debatte eröffnet aber überhaupt erst die Sichtweise darauf, wie wenig selbstverständlich manche selbstverständlich scheinen weisen Etablierung solcher Proto-Werte eigentlich sind und in welchem Ausmaß sie an bestimmte historische und soziale Konstellationen und Interessen darstellen. Lebensformen werden dann in ihrer inneren Beschaffenheit zum Gegenstand der Diskussion gemacht, die Black Box geöffnet. Ist jetzt also das Öffnen der Black Box die Kritik der Lebensformen? Meinen Sie das? Wie verstehen Sie das? Eine etwas klausulierte Formulierung hier. Sie hat schon einen ganz besonderen Stil, ne? Das ist so dieser Frankfurter Stil, ne? Also Frankfurter Schule. Könnte sich jetzt fragen, ob in dem Stil auch eine Lebensform zutage tritt, von Weyler gibt. Könnte man sich überlegen, natürlich auch von Michael Thompson und Wittgenstein. Das meinen Sie,
sich ja? Um den ideologischen Status von Magie oder wie auch immer, von Gütern oder Werten zu diskutieren. Weil, finde ich, ist halt wieder schwierig, das immanente Kritik zu nennen, weil wenn Sie schon auch auf diesen, in der Metapher kommt, die Black Box zu öffnen. Wenn ich eine Black Box öffne, setzt es voraus, dass ich außerhalb dieser Black Box bin. Aber wenn ich eine immanente Kritik ausübe, dann bin ich doch schon in der Black Box drin.
Ne?
Also ich muss sozusagen von außen reingucken, um dann andere Standards sozusagen zu kritisieren, wenn ich andere Proto-Werte habe, um das Wort jetzt
zu benutzen. Das ist ein Problem.
So sieht es halt nicht danach aus, dass es immanent ist. Also bis jetzt.
Guter Punkt, ja. Ja. Was verstehen Sie genau unter einem Proto-Wert, an diesem Begriff, den Sie von Georg Lohmann entlehnt haben? Was ist ein Proto-Wert? Ich glaube, also Proto meint eher so wie Prototyp, also von Protos,
ja.
Griechisch, zuerst. Ne? Also gerade nicht das für was anderes, sondern das in sich Bestand haben. Prototyp, ein Proton.
Könnte es vielleicht sowas wie Urwert übersetzen? So.
Ja.
Man streitet sich nicht darüber, wie sind Güter verteilt, sondern man muss überhaupt erstmal erklären, was sind Güter und welche Eigenschaften haben.
Okay. Inwiefern metaethisch, ist mir nicht ganz klar, wie meint Sie?
Vielleicht ist es auch einfach umgekehrt, sondern nicht halt genau, also wie der Kollege sagt. Also nicht genau jetzt was gerecht oder ungerecht ist.
Okay, die kriteriellen, die praktisch diese definitorischen, nicht weiter hintergehbaren Bezugspunkte, Sie hatten sie noch gehört?
Ja, es ist eigentlich gerade so eher diese magische Trennung von Gebrauchswert und Tauschwert.
Und ja, dass man, also auch gerade wenn so diese Kommodifizierung thematisiert, also dass es halt sozusagen diesen reinen Gebrauch ergibt und durch die Warenförmigkeit wird der abstrahiert von, also wird das gut abstrahiert vom Gebrauchswert und bekommt.
Okay, dann würden Sie den ursprünglichen Wert, den Gebrauchswert, diesen Brutto.
Ja, also weil es um eine Assoziation in dem ganzen Kontext
ist. Gut, das könnte natürlich auch sein. Geht vielleicht noch nicht ganz klar hervor, aber diese Idee, dass es auf jeden Fall Brutto ist, muss irgendwie zuerst sein. Es darf nicht mehr weiter reduziert werden. So, ich lese mal weiter. Die Kommodifizierungsproblematik wirft andererseits aber auch die Frage nach dem Gelingen oder Glücken einer sozialen Ordnung einen umfassenderen Sinn auf. Ließe sich das Gerechtigkeitsdefizit vermarktlichter Institutionen rein hypothetisch durch eine gerechte Verteilung auf basaler Ebene lösen, so wäre damit die Frage, ob es Güter gibt, die egal unter welchen Verteilungsbedingungen, das ist der Punkt, nicht vermarktlicht werden sollten. Das scheint dieses Brutto sein, noch gar nicht berührt, geschweige denn beantwortet. Hier geht es darum, welche Auswirkungen es auf unser Selbstverständnis als Individuen und als Gesellschaft auf die Gestalt und Funktionsweise unserer sozialen Praktik hat, wenn wir bestimmte Güter als Ware verstehen und sie nach Maßgabe ökonomischer Effizienz behandeln.
Ich meine, das passt ja auch zu dem, was Sie in der Einleitung als Beispiel nennt, in Medizin oder Bildung.
Das wäre sowas nach Marx, dieses ursprüngliche.
Nein, also das sind jetzt halt Güter, die weniger qualifiziert sind, die weniger getauscht. Also
richtig. Genau. Bildung weniger wichtig Waren. Oder auch zum Beispiel menschliches Leben oder so, also Leihmutterschaft und so, sowas. Das könnten diese Proto-Angelegenheiten sein. Hier geht es darum, welche Auswirkungen es auf unser Selbstverständnis als Individuen hat, als Gesellschaft auf die Gestalt und Funktionsweise unserer sozialen Praktiken, wenn wir bestimmte Güter als Waren verstehen und sie nach Maßgabe ökonomischer Effizienz behandeln. Von denjenigen, die das Problem so auffassen, wird auf die eine oder andere Weise auf die Unangemessenheit ökonomischer Kriterien für manche Bereiche hingewiesen. Die Verkennung des spezifischen Charakters bestimmter Güter behauptet, sobald diese Gegenstand des Schaches, das hatten wir schon gesehen. Also der intrinsische Sinn. So, und jetzt geht es um die Lebensformkritik als Reflexion auf Rahmenbedingungen des Handelns. Also, jetzt kommt was anderes ins Spiel. Jetzt geht es um diesen Rahmen und nicht mehr so sehr um diese Güter, diese Protogüter, die irgendwie kommerzialisiert vermarktet werden können. Und jetzt geht es um diese Rahmendinge, also um das hier, was hier innerhalb dessen sich Zeichen finden. Die Kritik von Lebensformen zielt damit nicht etwa nur auf einen anderen Gegenstandsbereich, als beispielsweise die Gerechtigkeitstheorie, sondern nimmt zugleich eine bestimmte Perspektive ein. Sie nimmt nicht nur andere Dinge, sondern die Dinge anders im Blick. Das ist die Frage, können wir dieselben Dinge unter zwei Lebensformperspektiven betrachten? Scheint möglich zu sein. Die produktivste Weise zu erläutern, was es bedeutet, Lebensformen als Lebensformen zu kritisieren, ist dann vielleicht die folgende. Die Kritik von Lebensformen thematisiert nicht nur unser Handeln, also das, was wir tun sollen, das wäre vielleicht der moralische Kontext, sondern den Bezugsrahmen, in dem wir handeln und uns orientieren. Damit werden unsere normativen Orientierungen, die Begriffe, in denen wir uns verstehen, das gesamte Arsenal sozialer Praktiken, aus denen sich unsere Handlungsoptionen ergeben, in ihrer inneren Gestalt und Qualität zum Thema machen. Das ist jetzt ein aufschlussreiches Zitat. Wie verstehen Sie das genau?
Warum ist jetzt die Kritik der Lebensform nicht die Kritik einer bestimmten Hand? Und inwiefern ist sie nicht die Kritik?
Das heißt, auch eine Kritik von Lebensformanalyse kann, also das, das funktioniert sozusagen.
Genau. eine Handlung als solche, würde ich sagen, hat überhaupt keine Bedeutung.
Ja.
Eine Handlung muss immer als Ausdruck gefasst werden der Lebensform. Das heißt, bevor wir dann irgendwelche Handlungen kritisieren, sollten wir lieber Lebensformen kritisieren, von der die Handlung ja nur ein Zeichen darstellt, nur ein Ausdruck ist,
könnte man sagen. Sie spricht dann von einem Arsenal sozialer Praktiken, aus denen sich unsere Handlungsoptionen ergeben. Also offensichtlich sind wir schon in gewisser Weise determiniert, kann man sagen, stimmt, weil je nachdem, welchen Rahmenkontext wir existieren, welcher Lebensform wir sind, sich eben bestimmte Handlungsoptionen so gar nicht ergeben. Ja? Zum Beispiel jetzt hier, ich meine, ich könnte hier jetzt schon rauchen, ich könnte auch rote Cowboystiefel anziehen, aber es würde mich viel Überwindung kosten, das zu tun. Glauben Sie, sehr viel. Ich könnte, ich meine, ich habe keine, ich müsste nur welche kaufen oder hier mal auf dem Sperrmüll schauen. So. Aber es wäre logisch möglich. Also es ist nicht widersprüchlich, logisch. Aber meine Handlungsoptionen in der Lebensform als Dozierender sind natürlich beschränkt. Und auch in der Rolle als Studierender natürlich auch. Vielleicht sind sie da etwas weiter. Also wichtig ist hier Bezugsrahmen. Das ist hier das Entscheidende. Entscheidende Begriffe. Inwiefern können Bezugsrahmen kritisiert werden? Man könnte ja sagen, der Bezugsrahmen als solcher necessitiert unsere Handlung ja nicht. Der Bezugsrahmen legt uns etwas nahe. Denken Sie an Peer Groups von Jugendlichen, die in bestimmten Stilen leben. Ja, es gibt die Peer Group der Computertechnik. Die dann über Computerschlag spielen. Natürlich werden die nicht so determiniert, dass sie nicht anders handeln könnten, aber es macht es ihnen eben schwer, sagen, ich spiele nur noch Brettspiele, nicht nur Computerspiele, oder ich spiele überhaupt nicht mehr. Oder ich gehe nicht mehr zu McDonald's und werde Vegetarier. Oder ich trinke keine Coca-Cola mehr, sondern nur noch Bio-Fruchtsaft von Demeter. Oder ich, also können Sie sich beliebig überlegen. Das heißt nicht, dass die determiniert werden, in dem Sinne, dass es nicht anders möglich wäre, aber es erschwert es ihnen. Das heißt, insofern kann man jetzt vielleicht nicht diese Lebensformen so kritisieren, als ob sie schuld sind, Anführungsstrichen, schuld moralisch irgendwie zu kritisieren sind. Weil man ja sagen kann, das Individuum hat immer noch die Freiheit dafür oder dagegen. Zu entscheiden. Das ist immer die Frage von Individuum und Lebensform, inwiefern findet eine Determination statt. Aber sie scheint es schon ziemlich deterministisch zu verstehen, weil sie ja sagt, dass sich daraus unsere Handlungsoptionen ergeben. Das ist jetzt auch nicht im strengen Sinne deterministisch, aber es ist plausibel. Ich kann als Dozent nicht alles tun, was ich vielleicht gerne würde. Meine Handlungsoptionen sind begrenzt. Rote Cowboy-Stücke gehen da. Das ist nicht der. Obwohl, ich würde es gar nicht sehen, weil es alles verdeckt. Okay. Ja, jetzt kommt ein konkretes Beispiel. An Hilary Putnams Beispiel des Begriffs Unkeuschheit als Exempel für einen jener dichten ethischen Begriffe, um die es in Bezug auf normative Fragen gehen kann, lässt sich hier das Gemeinte gut erläutern. Wenn uns ein Satz wie "Wir sollten Unkeuschheit vermeiden", aber auch Sätze wie "die Ehre ist das wichtigste Gut der Frau" oder "das ist aber ein braves Kind" und die damit einhergehende Betonung für Disziplin in der Erziehung merkwürdig und unangemessen anrufen, vor 50 Jahren vielleicht noch nicht, momentan, vielleicht jetzt, so bedeutet das weniger, dass wir für das Unkeusche statt für das Keusche, das Unehrenhafte im Gegensatz zum Ehrenhaften leben oder für Undiszipliniertes im Gegensatz zu diszipliniertem Verhalten eintreten. Es ist der mit diesen Begriffen gesetzte Rahmen, über den wir nichts, mit dem wir nichts anfangen können. Wir haben dann bereits abweichende Positionen darüber, ob Keuschheit, Ehre oder Disziplin überhaupt einen Platz in unserem ethischen Vokabular haben sollte. Es ist das Bezugssystem sozialer Praktik und Interpretation selbst, das Weltverständnis, in dem diese Begriffe wichtig sind, das wir falsch oder seltsam finden, Lebensformen als Lebensformen zu fixieren, bedeutet also nicht, den Sinn und den Zuschnitt, aber auch die Interpretation der Begriffe zu thematisieren, indem wir uns über das, was wir tun und tun sollen, verständigen. Nicht nur praktisch evaluative Fragen, also Fragen des richtigen Handelns, sondern bereits Unterschiede in Bezug auf die Angemessenheit von kollektiven Deutungsmustern und damit die richtige Auffassung, das heißt von der Welt, stehen hier zur Debatte. Also, was ist jetzt der Punkt? Hier ist die Rede von Unkeuschheit, von Ehre dieser Disziplin. Und wir reden jetzt von heute und nicht vielleicht vor 100 Jahren. Und das gilt, glaube ich, relativ global für die westliche Welt. Also vor 100 Jahren wäre es gleichermaßen in Mitteleuropa wie auch in Nordamerika und sicherlich auch in Südamerika und auch in vielen anderen Gegenden der Welt nicht problematisch gewesen, so zu reden von einem Kind, von einer Frau, von einem Mann oder was weiß ich. Es wäre relativ, natürlich Unterschied, aber relativ geteilt gewesen auf der Welt vor 100 Jahren. Frankreich, Deutschland, England, Nordamerika, Südamerika sicherlich auch. Westliche Welt oder so, sicherlich auch Asien. Ja. Nur heute, jetzt sagen wir, Hilary Putnam ist ein Philosoph, der an der Harvard University gelebt hat, also in Nordamerika. Was könnte der Grund sein, dass eine Rede von Unkeuschheit, von Ehre, dass die problematisch ist? Inwiefern kann man da eine Lebensformkritik anbringen? Das ist der Punkt. Sie sagt ja, es geht ja nicht darum, dass sie jetzt sagen möchte, wir sollten alle unkeusch sein. Unkeuschheit ist toll. Was ist denn das Problem der Unkeuschheit des Begriffs? Ja?
Es geht um die Relevanz, glaube ich. Also es steht irgendwie gar nicht zur Debatte, ob Unkeuschheit oder Unkeuschheit zu vermeiden oder zu bejahen ist, sondern es ist quasi egal. Also, es ist nicht relevant in dieser Lebensform und das ist ja dann wahrscheinlich eine Kritik gegenüber Lebensformen, wo eben Begriffe wie Keuschheit oder Ehre vorkommen.
Genau, also es geht hier um die Kontext oder um die dahinterstehende Lebensform, die überhaupt solche Begriffe verwendet in diesem Kontext. Ne? Keuschheit und so weiter. Ehre.
Aber hat sie ja nicht schon implizit hier selber gesagt, dass es nicht immanent ist, weil sie sagt, es ist das Bezugssystem sozialer Praktiken und Interpretation selbst, also das Selbstverständnis, in dem sie wichtig sind.
Ja, aber die immanente Kritik könnte doch innerhalb eines Lebens die Kritik der Lebensform sein. Also die Lebensform wird aus sich selbst heraus kritisiert. Also es wäre dann wiederum immanent, wenn man eben innerhalb des Rahmens der Lebensform.
Das heißt, das Weltverständnis ist auch eine Art Lebensform.
So verstehe ich das jedenfalls jetzt, genau. Okay. Weltverständnis wäre eine Lebensform. Und die Kritik der Weltverständnis der Lebensform müsste aus sich selbst heraus geschehen. Man müsste schauen, wie ist dieses Zeichensystem verfasst und welche Problematiken führt das innerhalb der Lebensform selbst, wenn wir jetzt zum Beispiel auf bestimmte Güter ausdehnen, auf bestimmte Bereiche ausdehnen, dann merken wir, dass die nicht mehr adäquat. Gut, diese Güter, auf die es ausgedehnt wird, die wären dann irgendwie schon extern gesetzt und wäre es auch immer ganz im Moment. Ich glaube, die Menschen, die können wir beziehen auf diesen Rahmen der Lebensform.
Ich glaube, da liegt es aber daran, dass ich dann wahrscheinlich immanente Kritik anders verstehe, weil es dann nach der Logik würde es ja unterschiedliche Weltverständnisse geben, es würde unterschiedliche Bezugssysteme geben. Es gibt ja Bezugssysteme, wo dann Keuschheit und Ehre und so weiter dann eine Rolle spielen.
Genau,
und ich habe immer gedacht, immanente Kritik heißt, ich darf nicht mit anderen Annahmen kommen. Also ich muss sozusagen aus diesem Bezugssystem selbst heraus zeigen, dass es
ja
kohärent ist oder.
Doch, so verstehe ich auch in meinem
Sinne. Sie kommt doch jetzt mit anderen Fundamentalannahmen, weil es gibt ein Bezugssystem, wo Keuschheit und Ehre und so weiter eine Rolle spielen. Mhm. Und dann gibt es ein Bezugssystem, wo das eben keine Rolle spielt.
Genau. Und sie müsste jetzt, wenn sie es kritisieren wollte, zeigen, dass dieses Bezugssystem innerhalb dessen diese Begriffe eine Rolle spielt, dass das irgendwie unstimmig ist.
Genau.
So,
richtig, genau.
So müsste im strengen Sinne die immanente Kritik aussehen.
Genau, das macht sie aber nicht. Also sie sagt einfach nur, ja, das spielt jetzt in modernen Bezugssystem spielt jetzt keine Rolle.
Ja, zumindest sagt sie jetzt hier, dass wir nichts anfangen können, sagt sie jetzt einfach nur mal
genau.
ganz.
Aber sie hatte eben nicht die Inkohärenz.
Noch nicht, genau, jedenfalls noch nicht. Also man muss schauen, wie es weitergeht. Aber sie sagt zumindest, mit dem wir nichts anfangen können. Man müsste sagen, nichts mehr anfangen können. Das ist ihre zeitliche Abhängigkeit. Vor 100 Jahren konnte damit jeder, so gut jeder, was anfangen auf der Welt. Da ändert sich doch schon ein bisschen. Keuschheit ist natürlich, muss man dazu sagen, ein sehr stark religiöser, aufgeladener Begriff. Das heißt, da könnte man sagen, indem wir den Begriff der Keuschheit verwenden, importieren wir so latent, so religiös, tugendhafte, also so Werte, die wir gar nicht wollen. Das sind sehr dicke Begriffe. Wir könnten auch sagen, sexuell verantwortliches Verhalten, könnte man sagen. Keuschheit dagegen ist schon, Unkeuschheit ist schon ein sehr stark normativ geladener Begriff. Wie auch Ehre. Der Begriff der Ehre kommt in so gut wie allen Ethiken nicht mehr vor. Es gibt nur ganz wenige Philosophen überhaupt, die den Begriff der Ehre ins Zentrum gestellt haben. Johann Gottlieb Fichte ist einer. Er hat seine Ethik der Ehre, aber wenn Sie hören, Ehre, was ist denn Ehre? Würden Sie jetzt sagen, kann ich damit nichts mehr anfangen? In allermeisten Fällen. Oder Sie würden sagen, oder man würde sagen, Ehre ist eine Sache von vielleicht ganz spezifischen Ausprägungen, Kränkungen, sowas wie Würde. Man würde jetzt sagen, von Würde sprechen als von Ehre. Ehre wäre sehr stark noch kulturell überformt oder sehr regional oder sowas in spezifischer Hinsicht und sagen, die Würde ist es entscheidend. Das ist Ehre. Ehre ist ein viel dickerer Begriff, ein viel aufgeladenerer Begriff, als es Würde ist, scheint mir jedenfalls. Zumindest kontextualisierter Begriff. Und ich würde sagen, also wenn wir solche Begriffe verwenden, dann deutet es darauf hin, dass da ein Weltbild im Hintergrund steht, dass wir noch teilen oder nicht mehr teilen. Sagt es aber nicht, aus welchen Gründen genau wir das teilen sollten oder teilen. Ja. Das Ganze am Ende nochmal Lebensformen als Lebensformen zu kritisieren, bedeutet also nicht zuletzt den Sinn und den Zuschnitt, aber auch die Interpretation der Begriffe zu thematisieren, indem wir uns über das, was wir tun und tun sollen, verständigen. Das ist der Punkt. Ich lese das letzte Zitat vor, dann müssen wir aufhören. Natürlich sind die so beschriebenen Rahmenbedingungen nicht immer vollständig verfügbar und nicht immer lassen sie sich problemlos auffinden. Kein geringes praktisches Problem einer Kritik von Lebensformen besteht deshalb darin, diese Rahmenbedingungen überhaupt als solche zu thematisieren und damit auffällig oder sichtbar werden zu lassen. Dann ist das Problem, was wir hatten. Welchen ontologischen, welchen epistemischen Status hat eine Lebensform? Ein Beispiel dafür, wie produktiv solch eine Offenlegung sein kann, sind klassische soziale Emanzipationsbewegungen wie die Frauen. Bewegung. Diese lassen sich geradezu darüber definieren, dass sie die Nicht-Selbstverständlichkeit solcher Rahmenbedingungen in entnaturalisierender Manier nachweisen und den Einspruch gegen sie auf vielfältige Weise in Szene setzen. Sie müssen nämlich, um eine Lebensform kritisieren zu können, überhaupt erst sehen, dass Begriffe wie Keuschheit, Ehre und Disziplin und das mit ihnen einhergehende Repertoire an Praktik und Vorstellung keineswegs selbstverständlich oder gar naturwüchsig gegeben sind, sondern Teil einer bestimmten althergebrachten Lebensform. Der Streit um Lebensform hat also einen denaturalisierenden Effekt. Er entzieht dem scheinbar selbstverständlichen die Legitimation. Das ist die Kritik. Ja? Also sie versuchen zu zeigen, dass gewisse Systeme, die überkommen sind, die althergebracht sind, dass die eben auch nur Lebensformen sind, die wiederum konstruiert sind, die letztendlich gar keine naturale Basis haben, sondern die letztendlich immer wieder gewandelt geworden sind, wie Sie sagten, und natürlich auch aufgrund von gewissen Machtinteressen kritisiert werden. Das scheint jetzt das Zentrum von Ihrer Kritik der Lebensform zu sein. Und wir sind am Ende. In der nächsten Sitzung würde ich Sie wieder bitten zu kommen. Da lesen, bringen wir Rahel Jäcki, sagen, versuchen wir das abschließend zu diskutieren. Das können wir natürlich nicht im ausführlichen Sinne machen, weil das Buch viel zu dick ist. Ich werde Ihnen noch die zentralen Zitate der weiteren Stellen zuschicken und dann wollen wir die in der ersten Hälfte der Sitzung diskutieren und in der zweiten Hälfte wollen wir nochmal einen Rückblick werfen auf alle behandelten Theorien und nochmal diskutieren, welche in welcher Hinsicht vorteilhaft sind und welche Probleme haben. Dann bis zur nächsten Sitzung.